Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Das Kosa-Kartell mit Özcan Kosa. Hi, ich bin Özcan Kosa. Ja, ihr merkt, ich werde immer professioneller. Das hängt natürlich mit der Anzahl der Podcast-Folgen zusammen. es ist eine Leichtigkeit, hier wieder in meinem Ankleidezimmer, neben den Pullovern von meiner Frau, neben den Jacken von meiner Frau, neben den Schuhen von meiner Frau, neben den Kleidern von meiner Frau und den zwei Pullovern von mir zu stehen und aufzunehmen, ja. Sonst, ihr merkt, es ist mein Ankleidezimmer, auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch immer die gleichen Sachen an. Ich habe einfach keinen Platz, weil, ihr wisst ja, happy wife, happy to the life. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen tollen Start in den Tag. Ich hatte es leider nicht. Ich bin heute auf der Couch aufgewacht, weil Özcan, der Vollidiot, hat sich gestern Abend gedacht, ach, ich leg mich ganz kurz auf die Couch. Ich bin gerade alleine zu Hause. Hab gedacht, ja, jetzt kann ich endlich alleine Fernsehen schauen. Ich habe die Fernbedienung in die Hand genommen und zack, Augen zu. Aber ich bin nicht gleich eingeschlafen, weil ich habe erstmal gezuckt. Kennt ihr das? Wenn man kurz vorm Einschlafen ist, dann zuckt man so mit dem Bein. Die, die es nicht kennen, herzlichen Glückwunsch. Die, die es kennen, Team Özcan. Mehrmals bin ich dann nochmal kurz aufgewacht. So, was ist los? Ich weiß nicht, ob ich geträumt habe, ob ich runterfalle oder keine Ahnung. Ich habe einfach mehrmals gezuckt. Ganz komisch. Strange. Dann bin ich endlich eingeschlafen, habe ich geträumt, dass meine Frau, ich weiß nicht, vielleicht verarbeite ich echt in meinen Träumen so meine Beziehung, dass meine Frau einen Mixer irgendwie auf der Arbeitsplatte in der Küche hat. Und der Mixer, ich habe so im Traum gesehen, wie der Mixer so läuft halt. Und durch diese Rotation habe ich gesehen, wie sich die Mixerfüße in diese Arbeitsplatte reingekratzt haben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, siehst du nicht, dass der Mixer gerade die Arbeitsplatte kaputt macht? Und dann wollte sie gerade etwas sagen und ich hatte wahrscheinlich so sehr Angst vor ihr, dass ich aufgewacht bin. Nein, es lag natürlich nicht daran, es lag an meinem hohen Alter, weil 3 Uhr, zack, aufstehen, auf die Toilette. Auf geht's. Ich bin erstmal aufgewacht, ich muss wirklich aufs Klo. Ich gucke, ey, tut mir leid, Leute, es sind jetzt so, hat jetzt nichts mit dem Podcast zu tun, aber ich muss euch ja abholen. Ist ja mein Zustand, mein Modus ist ja sehr wichtig. Ich wache auf und mein linkes Bein war taub. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf der Couch geschlafen habe. Aber ich habe wahrscheinlich irgendwie Blut und Nerv abgedrückt und das war komplett taub. Also ich habe es nicht gespürt. Und ich so wieder, oh mein Gott, ich so, ich habe irgendwas. Ich habe erst gedacht, ich habe einen Schlaganfall. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich den Nerv jetzt so lange abgedrückt, dass es nie wieder zurückkommt. Und dann eine Bewegung und dann, das Blut strömt in mein Bein rein und es hat richtig wehgetan. Und ich musste aber aufs Klo. Dann bin ich irgendwie so auf einem Bein. Also es war wirklich taub, Leute. Es war nicht mehr da. So hat sich's angefühlt. Aber dann kam dieser Schmerz. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin auf einem Bein zur Toilette gehüpft. Dann war, sage ich jetzt mal, das Gefühl wieder zu 20% da. Dann bin ich irgendwie wieder zurück. Und normalerweise, was macht ein normaler Mensch? Ein normaler Mensch sagt dann, jetzt bin ich ja wach, ich leg mich ins Bett und ich so, ja, das Bett ist so kalt, ich bin alleine, aber die Couch ist ja schon vorgewärmt. Hab mich nochmal auf die Couch, hab mich da hingelegt, Mann. Heute Morgen aufgewacht um 8, als, oh mein Gott, als welchen Berg runtergerollt. Mir tut alles weh, mein Rücken, die Schultern. Ja, was soll ich machen? Ich bin lost in the generation. Aber das ist mein Bein, ich habe richtig Schiss gekriegt, Alter. Ich bin ja auch extrem Hypochonder. Wirklich, sobald ich so ein bisschen räusper, ich so, Tuberkulose. Oh mein Gott. Ey, wie oft ich schon beim Arzt war. Ich war wegen einer Sache, glaube ich, 8 oder 9 Mal beim Arzt. Das ist diese Hypochondrie, gibt's. Also ist so ein Teil bei mir in der Family. Ich glaube, es ist auch so ein Männerding. Frauen haben das gar nicht. Wir sind ja richtige Loser. Männer, Alter, eine Grippe. Oh mein Gott, ich sterbe. Frauen sind einfach keine Ahnung, Alter. Oder ist es jetzt nur bei mir so? Jungs, was sagt ihr? Ich höre euch nicht. Könnt ihr ein bisschen Das wäre jetzt geil, wenn jetzt einfach so tausende Menschen mit mir reden und ich alle Antworten höre. Ich so, jetzt wird's mir aber zu viel. Ja, ich bin extrem. Also AOK hat echt Milliardenloch, nur wegen mir. Wie oft ich schon beim Arzt war, Alter. Hypochondrie halt. Ich bin auch, ihr merkt schon, ich versuche jetzt eine Brücke zu bauen zum eigentlichen Thema. Aber ich weiß nicht, ich wollte es jetzt mal so ganz locker flockig machen, aber ich merke, ich bleibe ein bisschen hängen. Es ist ein hartes Thema, über das wir heute reden. Ja, ihr wisst ja, das COSA-Kartell, das sind ja Skandale, das ist Wirtschaftskriminalität. Aber heute, ja, da geht es halt um ein Thema, das, eigentlich, es geht um ein Medikament. Das war so stark, dass es nicht nur die Patienten süchtig gemacht hat, sondern auch die gesamte Pharmaindustrie gleich mit, nämlich süchtig nach Profit. Heute sprechen wir über Oxycontin. Macht euch bereit, Leute. Das wird richtig hart. Jeder von uns hat ja schon mal einen Schmerz gehabt, in irgendeiner Art und Weise. Keine Ahnung, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Zahnschmerz nach einer Behandlung. Ja, was machen wir da? Da gehen wir zur Apotheke. Hallo, grüß Gott. Ich hätte gern Ibuprofen 400, ist verschreibungsfrei. Dankeschön, Zäpfchen-Version. Und dann ab in den Popo, auf geht's. Ja, dann hat der Zahn nicht mehr wehgetan. Aber der Popo hat wehgetan danach. Das war jetzt eine gute Erfahrung, sage ich jetzt mal. Ja, in Deutschland haben wir eine ganz andere Beziehung zu Krankheiten oder zu Medizin, zu Ärzten. Wenn irgendwas ist, du gehst einfach zum Arzt. Ich meine, als Beispiel, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, Halswirbelsäule. Klar, man geht zum Arzt, MRT, dann wird alles gecheckt, dann heißt es Physiotherapie und dann beobachtet man das Ganze. Und wenn es schlimmer wird, hat man die Option OP. So kennen wir das in Deutschland und du machst dir da natürlich keine Gedanken über irgendwelche Kosten, die da entstehen können, weil die Krankenkasse zahlt halt alles. Und in den USA hast du halt eine ganz andere Beziehung dazu, weil die meisten Leute dort nicht krankenversichert sind und müssen natürlich gucken, wie sie dieses Problem jetzt irgendwie in den Griff kriegen. Und ja, das kostengünstigste sind halt Schmerzmittel. Im Englischen sagt man ja Painkiller dazu. Das weiß ich jetzt nicht von meinen USA-Reisen, sondern weil es hier auf dem Zettel steht. Meine Redaktion bereitet mich ja perfekt auf diesen Podcast vor. Die sagen, Özcan, Schmerzmittel heißt auf Englisch Painkiller. Irgendwann helfen dir halt diese frei verkäuflichen Schmerzmittel nicht mehr. Und dann gehst du halt zu zugelassenen Ärzten und kannst dir Opioide verschreiben lassen. Das sind stark synthetische Medikamente. Es gibt ja verschiedene Arten von Opioiden. Es gibt ja natürliche, dann halbsynthetische und synthetische. Das weiß ich auch hier von meinen Zetteln. Wenn jetzt so ein Arzt da gegenüber sitzen würde und ja, Herr Koser, dann erläutern Sie doch mal, was halbsynthetische Opioide sind.
Die wäscht man bei 30 Grad und dann ist alles gut.
Und diese Opioide helfen dir halt, das sind starke Schmerzmittel, dass du einfach schmerzfrei bist über einen längeren Zeitraum und dann einen ganz normalen Alltag hast, ohne Schmerzen, dass du einfach mal abschalten kannst, normal arbeiten gehen kannst, normale Zeit zu Hause hast, entspannen kannst und sogar high werden kannst. Das Gefährliche an diesen Opioiden ist halt, dass du schon nach wenigen Tagen, also wenn du das kontinuierlich einnimmst, entwickelt dein Körper eine Toleranz, sodass du als Patient mehr nimmst, als du eigentlich solltest. Und das kann tödlich enden. Mit einer Überdosis und Atemstillstand. Und in den USA, das Land der Superlative, haben solche Schmerzmittel halt eine fatale Entwicklung losgetreten. Dort gab es durchrezeptpflichtige Opioide, jetzt haltet euch fest, zwischen 1999 und 2022 insgesamt 290.000 Todesfälle. Also mehr als eine Viertelmillion. Offiziell ist in dem Zusammenhang sogar von einer Epidemie die Rede. Im Mittelpunkt dieser Gesundheitskrise stehen mehrere Pharmafirmen und ein Großunternehmen, Purdue. Um diese Firma und ihr fatales Geschäft mit dem Schmerz geht es in dieser Folge. Purdue Pharma gehört lange Zeit den Sacklers. Nicht zu verwechseln mit dem Säckel aus dem Schwabeländle. Das gehört den Sacklers und das ist eine milliardenschwere US-Unternehmerfamilie. In den USA und Großbritannien haben sich die Sacklers vor allem mit großzügigen Spenden an Museen, Kunstgalerien und Universitäten einen Namen gemacht. 1996 arbeitet Dr. Richard Sackler an der Vermarktung von Purdue's neuem hochpotenten Schmerzmedikament Oxycontin. Das ist ein hochwirksamer Painkiller mit dem Wirkstoff Oxycodon. Ein Opioid, was doppelt so stark wirkt wie das Betäubungsmittel Morphin. Ein Schutzmantel, sorry, dass ich gerade lache, aber so würde das an die Öffentlichkeit getragen. Ein Schutzmantel um die Oxycontin-Tablette gibt den Wirkstoff nur verzögert an den Körper ab. Das soll dafür sorgen, dass Patienten ihre Schmerzen los sind, aber nicht süchtig werden. Ja. Offizielle Studien dazu beauftragt Purdue aber nicht. Also, wenn ein Sackler sagt, keine Sorge, das macht nicht süchtig, Bruder, dann mach dir auf jeden Fall Sorgen. Richard Sackler nutzt bei der Verbreitung von Oxycontin eine Strategie, die er sich offenbar von seinem Onkel abgeschaut hat. Der führt in den 60er Jahren durch seine eigene Marketingfirma unter anderem das Beruhigungsmittel Valium zum Verkaufserfolg, indem er es direkt bei den Ärzten bewirbt, die es verschreiben dürfen. Mit einer großen Kampagne vermarktet Purdue auch Oxycontin als Universalschmerzpille, die selbst bei moderaten Schmerzen bedenkenlos verschrieben werden kann. Purdue macht Werbung in medizinischen Journalen, was in Deutschland übrigens nicht möglich wäre, weil hier keine verschreibungspflichtigen Medikamente beworben werden dürfen. Das wäre ja schön, oder? Überleg mal, Apothekerumschau. Hi, knallen Sie sich doch heute mal eine gute Portion Morphium rein, wenn Sie ein bisschen Kopfschmerzen haben. Das hilft auf jeden Fall. Klasse, und jetzt Kreuzworträtsel. Hunderte Handelsvertretende werben bei Ärzten im ganzen Land aggressiv für Oxycontin, verteilen Freigutscheine und erstellen eigene Datenbanken über Mediziner, die geeignet sind, Opioide zu verschreiben. Außendienstler mit besonders guten Verkaufszahlen werden von Purdue mit Urlaubsreisen und bis zu 6-stelligen Boni belohnt. Manche Ärzte werden sogar von der Firma bezahlt, um auf Purdues eigenen Fachkonferenzen für Oxycontin zu werben. Gegenüber Arztpraxen und Apotheken behauptet Purdue, dass Oxycontin kaum süchtig macht. Wie hier in einem Werbevideo für Schmerzbetroffene.
Once you've found the right doctor and have told him or her about your pain, don't be afraid to take what they give you. Often it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. And any drowsiness that might occur when you start to take the medication will soon wear off in most patients.
Ich übersetze es jetzt mal auf Deutsch, aber so Teleshopping-Style. Wenn Sie den richtigen Arzt gefunden und ihm oder ihr von Ihren Schmerzen erzählt haben, haben Sie keine Angst davor, das zu nehmen, was er Ihnen gibt. Oft ist es ein Opioid-Medikament. Manche Patienten haben Angst vor der Einnahme von Opioiden, weil sie als zu stark oder süchtig machen angesehen werden. Aber das ist bei Weitem nicht der Fall. Weniger als 1% der Patienten, die Opioide einnehmen, werden tatsächlich süchtig. Ist das nicht großartig, Sally? Ja, Jack, das ist wirklich fabelhaft. Und wenn Sie jetzt anrufen, dann kriegen Sie nicht nur Ihr Oxycontin-Paket, sondern noch einen Mixer gratis. Wow, das ist ja großartig. Weniger als 1% der Patienten, die Opioide einnehmen, werden tatsächlich süchtig. Diese Aussage stützt Purdue nicht etwa durch fundierte medizinische Analysen, sondern mit der sogenannten Porter & Jick-Studie von 1980. Bloß ist das keine echte Studie, sondern lediglich ein Leserbrief aus dem New England Journal of Medicine. Dieser sehr kurze Brief bezieht sich auf eine Gruppe von Krankenhauspatienten, die mit Opioiden behandelt und dabei beobachtet worden sind. Ob und wie das mit Oxycontin zusammenhängt, steht dort aber nicht. Eine Epidemie ausgelöst durch einen Leserbrief. Überleg mal. Das ist wissenschaftlich ungefähr auf dem Niveau von: Hey, mein Kumpel aus der Shisha-Bar hat gesagt, du kannst es nehmen ohne Probleme, Bruder. Oxycontin geht in den USA durch die Decke. Im Jahr 2001, also 6 Jahre nach der Markteinführung, knackt das Medikament die Umsatzmarke von 1,3 Milliarden US-Dollar. Mit Tendenz nach oben. Jetzt hat diese Schmerzpille aber einen Schwachpunkt. Bei vielen Patienten wirkt sie deutlich kürzer als diese angegebenen 12 Stunden und verursacht Entzugserscheinungen. Das führt jetzt dazu, dass Ärzte auch mal höhere Dosen davon verschreiben. Und damit steigt das Suchtrisiko für Patienten. Im Jahr 2000 wird auffällig oft über kriminellen Missbrauch von Oxycontin in den USA berichtet. In der Drogenszene wird Oxycontin anstelle von Heroin genommen, weil es günstiger und leichter verfügbar ist und vor allem ähnlich berauschend wirkt. Hilly-Billy Heroin, so wird es von den Junkies genannt. Um high zu werden, umgehen sie einfach den Dosierungsschutz, indem sie die Tabletten zerdrücken und dann halt durch die Nase ziehen oder sich das Ganze spritzen. Oxycontin ist irgendwann so gefragt, dass Ärzte und Apotheker das auf dem Schwarzmarkt teurer verkaufen als bei sich in der Praxis oder in der Apotheke. Überleg mal, die werden selber zu Dealern. Und die Schmerzpille sorgt für einen Teufelskreis aus Kriminalität und Abhängigkeit, den auch das US-Justizministerium als ernsthaftes Problem einstuft. Auch Purdue hat es natürlich auf dem Schirm, dass ihr Medikament Probleme macht. Laut Gerichtsdokumenten gibt Richard Sackler, zu dieser Zeit Präsident von Purdue, in firmeninternen E-Mails den Pillenopfern selbst die Schuld an der Misere. Der bezeichnet sie als Täter oder rücksichtslose Kriminelle, auf die man sinnbildlich einhämmern müsste. Ja, der Typ nennt süchtige Kriminelle. Ich glaube, der hat einfach nicht verstanden, wer hier wen kaputt gemacht hat. Der Oxycontin-Skandal hat juristische und finanzielle Konsequenzen für das Sackler-Unternehmen. 2007 bekennen sich Purdue, dessen damaliger Präsident nicht mehr Sackler ist, ein Rechtsberater und ein ehemaliger medizinischer Leiter schuldig, das Suchtrisiko von Oxycontin öffentlich verharmlost zu haben. Von einem US-Bundesgericht werden sie deshalb zu einer Geldstrafe von über 600 Millionen US-Dollar verurteilt. Ja gut, 600 Millionen für eine Firma, die Milliarden gemacht hat. Na. Noch im selben Jahr verklagen auch erste US-Bundesstaaten Purdue wegen irreführenden Marketings von Oxycontin. In diesen und späteren Fällen geht es um millionenschwere Entschädigungssummen. 2010 reagiert Purdue schließlich auf die öffentliche Kritik an ihrem Produkt. Sie geben der Tablette eine neue Ummantelung, die verhindert, dass man sie zerdrücken kann. Außerdem gehen die US-Behörden verstärkt gegen Kliniken vor, die massenhaft und oft unrechtmäßig Tabletten mit Oxycodon verschreiben. Doch das wiederum hat drastische Konsequenzen. Denn etwa zur gleichen Zeit steigen die Todesfälle durch Heroinkonsum in den USA drastisch an und ein Bericht des National Bureau of Economic Research macht das neue Oxycontin dafür mitverantwortlich. Darin steht, weil die neue Tablette nicht mehr missbraucht werden kann, wechseln viele Konsumenten zur kostengünstigen Alternative Heroin. Denn vor allem seit dem Ende der massenhaften Verschreibungen ist illegal gehandeltes Oxycontin deutlich teurer als Heroin. Ende 2018 ist die US-Regierung so alarmiert, dass sie die Drogenepidemie zur Chefsache macht. US-Präsident Donald Trump unterzeichnet den Opioid Crisis Response Act. I hope that was really good in English. Dieses Gesetzespaket legt fest, dass unter anderem Schmerztherapien und Behandlungszentren gefördert sowie Betäubungsmittel strenger kontrolliert werden sollen. Trump will damit die nationale Drogenkrise überwinden oder mindestens entschärfen, die laut ihm jährlich 70.000 Tote verursacht.
We're gathered together today to address America's drug and opioid crisis. And a crisis it is, which now claims 70,000 lives a year. Together we are going to end the scourge of drug addiction in America. We are going to end it, or we are going to at least make an extremely big dent in this terrible, terrible problem.
Dieser Opioid-Skandal, der schaukelt sich nicht nur politisch hoch. Während in über 1500 Fällen Privatpersonen, Gemeinden und Bundesstaaten gegen Purdue und andere Pharmafirmen klagen, kommen auch Ärzte und Apotheker vor Gericht, weil sie millionenfach illegal Opioid-Tabletten verbreitet haben sollen. Der Teil der Sacklers, der noch an Purdue beteiligt ist, versucht anscheinend zu retten, was noch zu retten ist. Laut Medienberichten haben diese Familienmitglieder bereits Vermögen in zweistelliger Milliardenhöhe aus der Firma abgezogen. Zusätzlich beantragt Purdue 2019 Gläubigerschutz beim Insolvenzgericht. Der würde die Sacklers vor weiteren Zivilklagen schützen. Ein entsprechender Deal, bei dem die Sacklers bis zu 6 Milliarden US-Dollar Entschädigung zahlen und ihre Firmenanteile verkaufen müssten, wird 2024 aufgehoben vom US Supreme Court. Er macht damit den Weg frei für noch höhere Entschädigungsansprüche gegen die Sacklers. Anfang 2025 zeichnet sich nach jahrelangem Rechtsstreit eine der teuersten gerichtlichen Einigungen der US-Geschichte ab. Die noch beteiligte Sacklers und Purdue erklären sich bereit, mindestens 7,4 Milliarden US-Dollar Entschädigung zu bezahlen. Bis zu 850 Millionen davon sollen Opioid-Opfern und deren Angehörigen zugutekommen. Für manche der Betroffenen wirkt diese Einigung jedoch wie ein Schlag ins Gesicht. Im Interview mit einer Moderatorin des Senders CBS im März 2025 bestätigt das einer von ihnen. Ryan Hampton, er ist mit 23 Jahren von Oxycontin abhängig und zeitweise obdachlos geworden. Obwohl das Geld der Sacklers helfen könnte, ist es für ihn unerträglich, dass der größte Teil der Entschädigungssumme nicht direkt an die Opfer von Oxycontin, sondern an diverse Gläubigerfirmen gehen soll.
It's sickening.
Do you not see this as something that could help families? This could be the only recourse they have.
Absolutely. But do I think they're getting a fair shake? Do I think that they're getting anywhere near what they're owed, knowing that you can't put a price tag to that? No way.
Auch Emily Walden, die ihren Sohn durch Oxycontin verloren hat, und Pete Jackson, dessen 18-jährige Tochter nach einer einzigen Tablette verstarb, äußern sich im Interview. Sie müssen befürchten, überhaupt keine Entschädigung zu bekommen. Weil sie nicht mehr eindeutig nachweisen können, dass ihre Kinder einzig durch Oxycontin und keine andere Pille gestorben sind. Für sie wäre ein Strafverfahren gegen die beteiligten Sacklers angemessen, mit möglicher Gefängnisstrafe.
What would you want to hear from the Sacklers?
I don't want to hear anything. I want to hear the jail cell door slam.
What does justice look like to you?
Justice would look like a full trial of the Sacklers and Purdue, a criminal trial, first and foremost.
Der jahrzehntelange Skandal um Purdue und Oxycontin hat in den USA hunderttausende Menschenleben gekostet und das Land aufgerüttelt. Er hat ernste Fragen aufgeworfen. Welche Verantwortung haben Pharmaindustrie und Staat gegenüber Menschen, die Schmerzmittel nehmen? Und welche Strafe ist gerecht für Firmen, deren Streben nach Profit Menschenleben kosten? Purdue Pharma und die Unternehmerfamilie Sackler sind mit hohen Geldstrafen belegt worden. Aber klar ist auch, dass selbst eine Milliardensumme den Schaden der Oxycontin-Betroffenen nicht mehr gutmachen könnte. Deren Schmerz bleibt erstmal. Geld kann vielleicht den Schmerz dämpfen, aber nicht löschen. So, ihr Lieben, das war die Geschichte von Oxycontin, ein Medikament, das unglaublich viel Leid verursacht hat. Ein Fall, der zeigt, die gefährlichsten Verbrechen passieren nicht im Schatten, sondern oft im hellsten Licht. Nicht im Hinterhof, sondern im Konferenzraum. Ich bin Özcan Kosa, das war das Kosa-Kartell. Passt auf euch auf, bleibt sauber und bleibt wachsam. Ich hab euch lieb. Kosa Kartell ist ein Podcast von RTL Plus. Host bin ich, Özcan Kosa, Redakteurin Lucille Garnier, Audioproduktion und Sounddesign Andolin Sonnen. Es gibt natürlich noch viele andere Personen, die mitgewirkt haben, aber ja, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Neu, ich habe euch alle lieb. Falls ihr das hört, habe euch lieb.